Euer Filmpodcast, das Filmcafé, ist vertreten auf YouTube, Spotify, Apple und Google Podcast. Folgt uns auch gerne bei Twitter, Facebook oder Letterboxd, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder das Filmcafé. Wir sind heute in Folge 9. Heute wieder zusammen mit mir, dem Max, und Grimms Heimkino mal wieder. Hallo.
Hallo Max.
Ja, wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht zu Filmen, die uns überrascht haben. Da warst du auch mit dabei. Und heute geht es um Fortsetzungen, aber Fortsetzungen, die wirklich gut sind, unserer Meinung nach. Die Idee kam von dir.
Genau, die Idee kam von mir und ich lege auch gleich mit dem ersten Film vor, weil, ja gut, was wäre aus dem Vorschlag geworden, Fortsetzungen, die sich nicht lohnen, das wäre die wohl längste Podcast-Folge aller Zeiten, glaube ich, die das werden würde.
Weil ja, das stimmt.
Da wird man ja nie fertig werden. Deswegen mal die Beschränkungen auf Fortsetzungen, die sich wirklich lohnen. Und zwar als, ich fange wieder an, ich nenne die... Ja, den Platz 3, dann den Platz 2 und dann den Platz 1. Und auf den dritten Platz hat es für mich geschafft, James Cameron, der ein altes Projekt wieder unter seine Fittiche genommen hat. Und zwar, um es zu einem würdigen Abschluss zu führen. Oder einem Reboot, wenn man so möchte. Man war ja zur Debatte, ob noch was kommt. Ich hoffe ja schon. Und zwar handelt es sich dabei tatsächlich um Terminator Dark Fate, was ja mittlerweile der 5. Teil der Terminator-Filme ist. Also sind wir beim Thema klassische Fortsetzungen jetzt schon im 5. gelandet. Warum suche ich jetzt gerade den 5. Teil raus? Weil ich muss dazu sagen, Terminator Dark Fate schafft etwas, was ich wirklich beeindruckend fand, was ich super fand. Und zwar, er schließt die Brücke und zieht einen roten Faden durch alle Teile, die es vorher gab. Und das macht er auf eine unglaublich gute Art und Weise. Das ist Fanservice vom Feinsten, der da abgeliefert wird. Und es macht einfach Spaß, wieder Terminator zu sehen. Und man hat die tollen Szenen aus Teil 1, aus Teil 2. Und das ist einfach nur mega gut umgesetzt und macht einfach wieder richtig Spaß. So wie man es von Terminator irgendwie niemals mehr erwartet hätte.
Das finde ich ja krass. Ich dachte jetzt halt, du nimmst halt entweder Aliens oder Terminator 2.
Ja, tatsächlich, man denkt immer, der zweite Teil, ich muss auch sagen, wenn man die Teile einzeln betrachtet, würde ich immer noch sagen, Terminator 2 ist mit Abstand der beste Teil von Terminator. Allerdings schafft es halt der 5. Teil, schafft es halt alle Teile miteinander zu verbinden. Und das ist halt so geil, weil du hast ja wirklich 4 Filme angeguckt und du wirst beim Terminator Dark Fate dafür belohnt, dass du alle 4 Filme kennst, weil du an allen Ecken und Enden irgendwo was wiedererkennst. Und das ist einfach das, was den 5. Teil für mich so unfassbar genial macht.
Also ist es für dich eher so ein, als Fan, gerade als Fan des Franchises, ist es toll.
Es ist der ultimative Terminator, du kriegst wirklich alles, was du in den anderen Teilen davor gesehen hast und es ist schon so geil, wenn er im ersten Teil, man kennt diverse Szenen, die gibt es dann im 5. Teil auch, nur hier verlaufen sie anders, denn es wurde mal jemand erwartet an einer gewissen Stelle und das ist halt, das macht einfach Spaß, das zu sehen, weil man sieht halt diese alten Szenen, die man ja auch kennt und denkt im ersten Moment vielleicht so, okay, das ist jetzt 1:1 die alte Szene aus Teil 1. Und ja, dann geht's aber anders weiter und das ist halt irgendwo echt cool geworden.
Aber ist der ist auch von James Cameron? Der
genau. 5. James Cameron hat ihn aber produziert, also Regie geführt hat der Mensch, der auch Deadpool gemacht hat, Tim Miller ist das. Deswegen, ja. Aber du weißt ja, ich bin kein Fan von produziert von Regisseur von. Das ja. Klappt ja meistens nicht und ich habe nur James Cameron ja mitgekriegt, er wollte wieder selber bei Terminator mitwirken. Und inwieweit das einem Film zugutekommt, keine Ahnung. Ich glaube immer, das ist mehr Marketing. Aber es ist wirklich ein toller Teil geworden, muss man mal ganz klar dazu sagen. In diesem Moment hat es funktioniert.
Das finde ich echt interessant. Ich habe Terminator 1 und 2 finde ich halt auch richtig toll. 3 auch noch okay. Und 4 habe ich, glaube ich, irgendwann abgebrochen, weil er mir zu blöd war. 4 echt? Ist mit Christian Bale, ne?
Genau, das ist ja der in der Zukunft spielt.
Von McG.
Aber der 4. Teil ist halt immer noch so episch. Ich sag mal so, Teil 1, klar, der klassische Einstieg. Teil 2, die perfekte Terminator-Variante mit dem T-1000 flüssiges Metall. Dann hat man Terminator 3, das war ja, warum er auch so ein bisschen schlecht angekommen ist. Er wurde ja wieder rückentwickelt, der Terminator war ja, ich sag mal, weniger hochentwickelt als der T-1000, was im dritten Teil ja einfach fast schon ein Bruch war von der Terminator-Szene. Ja, Teil 4 ist noch so ein bisschen immer noch so die Blaupause, der Benchmark der Blu-Rays, wenn es darum geht, mal ein Heimkino einzustellen, Bildqualität, Tonqualität. Dafür ist okay. Der Film hervorragend, er hat wirklich ein krasses Bassfundament, der hat eine tolle Hochauflösung, eine feine Hochtonauflösung. Dadurch ist er technisch halt unglaublich referenzwürdig und oft im Heimkino bei mir dann auch gelandet. Und von der Story sehr selber muss man dazu sagen, ja, er ist schon schwächer als, ja, ungefähr wie Teil 3 von der Qualität, muss man dazu sagen. Er hat schöne Actionbilder, er hat schöne Szenen. Aber insgesamt würde ich auch schon dazu sagen, ist es der Terminator mit der geringsten Aussagekraft, denn dieses Zukunftsszenario von Terminator lebt ja immer davon, dass man da in allen anderen Teilen immer nur so einen Auszug sieht. Man sieht ja nur 1-2 Minuten aus dem Zukunftsszenario und das baut ja eine unglaubliche Faszination auf, die der vierte Teil dann einfach, ja, ich sage mal, nicht hält und nicht erfüllen kann. Und deswegen ist es ein bisschen schade für den vierten Teil und es ist halt ein technisch toll gemachter, unterm Strich aber eher, ja, ich sag mal, durchschnittlicher Actionfilm. Und Teil 5 ist halt wieder, er vereint alle guten Tugenden, die Terminator über alle Teile aufgebaut hat. Und das ist halt einfach dadurch ein episch geiles Ende. Und ich hoffe ja, dass sie noch einen 6. machen. Wobei, vielleicht ist es besser, wenn man es dann sein lässt. Man hat jetzt mit dem 5. nochmal knallhart abgeliefert. Und das kann mit dem 6. dann fast schon wieder nur in Hose gehen.
Aber es wird bestimmt noch ein 6. kommen. Ja, mit Sicherheit.
Solange sich damit Geld verdienen lässt, das ist ja leider Gottes oft so, dass sich dann immer wieder ein weiterer Teil da einschleicht und eine Fortsetzung kommt.
Ja, generell ja ein Problem bei Fortsetzungen, dass vieles sehr ausgeschlachtet wird.
Ja, das stimmt.
Da hast du recht. Okay. Ich habe auch einen Film auf der Liste, der, also ich habe jetzt nicht wie du, zum Beispiel Terminator ist ja ein sehr sehr bekanntes Franchise und ich habe jetzt nicht so diese typischen Sequels reingenommen, die jeder kennt. Also ich habe so, das ist eine sehr subjektive Liste. Ich habe auf der Liste Der Exorzist 3.
Okay.
Der ist Der Exorzist damals natürlich ganz, ganz, ganz großer Horrorklassiker aus den 70ern. Ich habe den auch letztens nochmal gesehen. Ich finde den immer noch furchteinflößend. Und Der Exorzist 3 ist vielleicht sogar, also ich denke, auf jeden Fall ist es das beste Sequel. Und es ist für mich, also es geht da nicht unbedingt um Exorzismus, sondern es geht um den Gemini-Killer. Der wird gespielt von Brad Dourif. Und das ist der Typ, der den Chucky spielt, aber den Menschen. Und also in den Chucky-Filmen. Und George C. Scott spielt da die Hauptrolle. Der wurde für den Film tatsächlich für eine Goldene Himbeere nominiert. Und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, der ist bekannt aus Dr. Strangelove von Kubrick. Und an Der Exorzist 3 hat mich damals extrem, extrem beeindruckt, weil das einfach so ein Horrorfilm und vor allem Thriller ist, der dich so richtig in den Bann zieht. Also der hat so eine Grundatmosphäre, die ist wirklich extrem beängstigend. Der hat natürlich nichts zu tun mit dem ersten Exorzist, aber der hat so eine, das finde ich halt beeindruckend, dass du dieses Sequel gucken kannst als eigenständigen Film. Das finde ich extrem gut. Und ich hatte den damals nachts mit Kopfhörern geguckt und das war wirklich extrem. Also ich glaube, auch wenn du dir den jetzt im Heimkino angucken würdest, der würde dich auch richtig in den Sitz pressen. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll gespieltes Thriller-Kino und verzichtet auch tatsächlich größtenteils auf Jumpscares. Ich glaube, der Film hat genau einen Jumpscare. Und das ist wirklich für mich der, auch wenn wir jetzt einen Podcast machen würden über die besten Filmmomente, wäre der Jumpscare aus Exorzist 3, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich nicht meine, der in dem Krankenhausflügel da. Das ist wirklich für mich ein Jumpscare der gesamten Filmgeschichte, der ist auch halt auch extrem bekannt. Und der ist wirklich extrem gut konzeptioniert und da verjagt sich halt wirklich richtig.
Aber wie ist denn das mit dem Exorzisten? Weil ich habe ja damals wie jeder Jugendliche mal Der Exorzist geguckt. Das war ja für jeden Jugendlichen irgendwann mal so ein Pflichtfilm, den man geguckt haben muss, weil der ist böse, den darf man nicht gucken. Und so habe ich den damals mal geguckt. Und ja, was mich bei dem Exorzisten so richtig entsetzt hatte damals, muss ich dazu sagen, da wird ja original erzählt nach einer wahren Begebenheit, die ist ja Inspiration für das Ganze gewesen. Naja, und dann sieht man da dieses Mädchen, was an der Decke krabbelt und ihren Kopf um 360 Grad dreht, wo ich denke so, okay, ich kann mir vorstellen, gerade Dämonenaustreibung, Kirche und so, das ist ja alles so eine Zeit, die es ja mal sehr intensiv gab, dass da irgendwo ein Pastor gesagt hat, da ist ein besessenes Mädchen, aber was sie dann im Film daraus gemacht haben, also das noch als wahre Begebenheit zu verkaufen, fand ich schon damals ehrlich gesagt, also ganz großes Kino, das so PR-mäßig als wahre Begebenheit da so zu verkaufen und so zu zeigen, also das fand ich halt, das ging eigentlich gar nicht mehr.
Aber du weißt, es gibt auch auf YouTube, kannst du dir auch anhören, so Originalaufnahmen von irgendwelchen dem besessenen Menschen, das gibt es auch. Also keine Ahnung, ob das dann doch auch ein bisschen fake ist, aber das kannst du auf jeden Fall dir auch auf YouTube anhören. Und ja, Exorzist ist halt wirklich, finde ich, ganz, ganz, ganz großes Horrorkino gewesen. Und der dritte ist wirklich als eigenständiger Film, gerade als eigenständiger Film, du brauchst den ersten nicht gesehen haben, um den zu gucken. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großartiger Horrorfilm in meinen Augen und wahnsinnig spannender Thriller. Ganz großes Kino.
Ist der irgendwo drin, so streamingmäßig? Kann man den irgendwo jetzt spontan sehen, wenn man da Lust drauf hat?
Ich weiß, es ist eine Blu-ray rausgekommen, irgendein Mediabook von dem Film. Das kannst du dir kaufen.
Ja, ich überleg's mir.
Vielleicht ist er auch irgendwann mal drin bei Prime oder so. Bestimmt irgendwann mal. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe Exorcist 1 gesehen und Exorcist 3. 2 nicht. Und ich habe noch den von Renny Harlin gesehen, den fand ich ganz schwach. Den vierten, The Beginning oder so heißt er. Der zweite soll nämlich ganz, ganz, alles, was der erste gut gemacht hat, soll der zweite ganz schlecht gemacht haben. Aber der Exorzist 3, der ist tatsächlich auch von der Kritik ziemlich gut aufgenommen worden, der dritte.
Okay.
Das finde ich schon beeindruckend für einen Film, der auf so einen Horrorklassiker baut, aber dann sein komplett eigenes Ding macht. Das finde ich halt gut. Der könnte auch jeden anderen Titel haben. Der könnte auch The Gemini Killer heißen, der Film.
Da wäre vielleicht auch besser gewesen, ihn wirklich dann rauszukoppeln, weil es ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man halt eigenständige Filme erzählt, die auf einem anderen aufbauen. Und das kann gut gehen, kann schief gehen. Klar, man holt eine Basis rüber, denen der erste Teil gefallen hat. Aber mich persönlich als, ich sag mal, unbegeisterter erste Teilgucker hat man halt mit Exorcist 3, ich würde ihm nie eine Chance geben, wenn ich es nicht mal so gehört hätte wie von dir jetzt gerade, dass er eigenständig steht. Das weiß ja keiner. Weil da denkst du immer so wie bei Chucky, wenn du da Teil 3 guckst, da brauchst du nicht mit Teil 3 anfangen.
Ja gut, bei Chucky haben sie ab dem Moment, wo diese Tiffany dabei war, da haben sie es ja doch mal neu gemacht quasi.
Ich habe nur die ersten beiden geguckt und auf weitere Chucky-Teile. Ich fand die damals, ich bin kein Fan von Chucky, weil die Puppe ist halt, da ist genau das passiert, was bei Star Wars funktioniert hat. Bei Star Wars in den alten Teilen hat man Yoda über so eine Puppe dargestellt, das hat funktioniert. Und bei Chucky hat man eine Puppe genommen und ist ja auch eine Mörderpuppe. Aber das halt, ich fand Child's Play, das Remake, das haben wir ja auch gerade hier und da mal thematisiert. Fand ich halt super gut in eine moderne Zeit transportiert, ist auch guckbar und toll gemacht, aber die alten Teile, die sind nicht gut gealtert in meinen Augen.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde auch die Sequels nicht so toll. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift. Vielleicht schneide ich da mal was.
Genau, so, ich fange mal mit dem zweiten Film an, den ich rausgesucht habe. Und zwar ist das Thema klassische Fortsetzungen, die namenstechnisch auch nicht mit dem ersten Teil verwechselt werden kann. Also vielleicht mal im Vergleich zum Exorzisten eine gut gewählte Strategie. Und zwar der erste Teil damals war Olympus Has Fallen, wo es Gerald Butler halt als Secret Service Chef oder als Leibgarde des Präsidenten halt im Einsatz da in Washington geht ja dann alles drunter und drüber, das war ja der erste Teil und jetzt kommt der zweite Teil und das ist in London Has Fallen und ich finde der zweite Teil ist auch aus der Reihe, es sind ja drei Filme. Und ist wirklich mit Abstand der stärkste Teil von allen dreien, muss ich dazu sagen. Also mal ungewöhnlich, dass der zweite Teil halt so viel stärker ist. Und London Has Fallen, weil die Serie ist ja generell, also die Filmserie auf dem absteigenden Ast. die Budgets wurden ja von Film zu Film immer kleiner und die wurden auch unerfolgreicher, soweit ich es mitbekommen habe. Aber London Has Fallen ist einfach so unglaublich krass, dieses London-Setting, wo auf einmal die Sicherheitskräfte, also die Terroristen als Sicherheitskräfte getarnt sind und die Polizei nicht mehr die Leute auseinanderhalten kann. Keiner weiß mehr, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Das ist so eine unfassbar intensive Atmosphäre, die der Film aufbaut. Und vor allem, diese Atmosphäre ist so unglaublich erschreckend. Also ich kann noch dazu sagen, ich habe den Film geguckt und einen Tag später war ich beim Nürburgring zur Formel 1 und ohne jetzt Vorurteile zu haben, da stand aber original der gleiche Typ an der Security, der vorher bei London Has Fallen da gestanden hat, so aus dem Film, das war original die gleichen Typen Menschen, die da standen, wo man dann echt schon ein komisches Gefühl hatte und ich schön mit meinem 60 Liter Rucksack unkontrolliert durch die Sicherheitskontrolle. Das schaffe ich irgendwie immer. Das habe ich selbst bei Ed Sheeran in Hannover geschafft. Ich bin mit einem 50-Liter-Rucksack, ohne kontrolliert zu werden, durch alle Stationen passiert. Also in meinem nächsten Leben werde ich Terrorist. Nein, Spaß beiseite. Aber das war bei London Has Fallen halt so mega gut wirklich, dass dieser Film einfach dieses Setting hatte. Man war auch als Zuschauer so hilflos vor seinem Heimkino oder vor seiner Leinwand. Und man konnte die Situation gar nicht so fassen. Und das ist eine Situation, die unglaublich realistisch einfach war und auch jederzeit so hätte passieren können. Wie gesagt, einen Tag später habe ich es ja nicht so erlebt, das ist jetzt falsch. Aber man hat echt ein ganz komisches Gefühl gehabt, wo man da durch so eine Sicherheitskontrolle durchgeht und da stehen dann solche Menschen so und das hinterlässt echt Eindruck. Also mag vielleicht auch jetzt der Situation geschuldet sein, aber ich fand auch London Has Fallen, das ist ein so spannender Film. Also den kann ich wirklich nur empfehlen. Und man muss auch nicht Olympus Has Fallen geguckt haben. Ich habe Olympus Has Fallen auch später erst geguckt. Also London Has Fallen war tatsächlich auch mein erster Film der Reihe. Und vielleicht fehlte damit bei Olympus auch ein bisschen der Überraschungsmoment, den London Has Fallen ja dadurch hatte. Aber ich wusste, es gab einen ersten Teil. Aber ich wusste auch, der zweite steht für sich alleine soweit. Nur die Charaktere sind halt wieder die aus dem ersten Teil. Jared Butler wieder als Leibwächter vom Präsidenten. Das sind so die Sachen, die sieht man halt wieder. Und aber sonst steht der Film halt für sich alleine auch tatsächlich. Fand ich halt sehr gelungen.
Wie findest du den Angel Has Fallen?
Ja, ich muss sagen, ich habe ihn geguckt und ich kann mich jetzt aus dem Stand schon wieder an nichts erinnern. Also er ist mal nicht hängen geblieben. Es war halt, ich meine, ich habe ihn gut in Erinnerung. Also er hat mir durchaus gefallen. Aber er ist halt nicht in Erinnerung geblieben. Also hängen geblieben sind Teil 1 und Teil 2. Und Teil 3, der ist irgendwie weg. Also das war halt so der dritte Teil, den man sich dann hätte vielleicht sparen können. Nein, aber ich weiß, ich fühlte mich gut unterhalten. Also soweit kriege ich es noch auf die Kette.
Okay, klingt eigentlich ganz gut. Also zum Beispiel, das ist auch eine Reihe. Ohne jetzt das, was du gesagt hast, würde ich mir das jetzt auch nicht angucken. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir hier mal so Sequels haben, die vielleicht doch ganz gut sind. Dann guckt man sich das doch mal an. Okay, ich habe auch einen Film, ich habe einen Film hier drauf, den habe ich, das ist auch so ein bisschen Kindheitserinnerung für mich, nicht nur ein bisschen, ziemlich, nämlich Fluch der Karibik 3.
Oh, der dritte?
Ja, ich fand es so fantastisch, ich fand es damals als Kind schon unfassbar beeindruckend, was, gut, damals wusste ich nicht, dass es Gore Verbinski ist, aber Gore Verbinski ist ja der Regisseur davon, was der visuell da auffährt. Also gerade dieser letzte Akt in Fluch der Karibik 3, du weißt aber, was da ist, ne?
Ja, ich habe die Box in meiner Filmsammlung.
Die Schlacht in dem Strudel, ich fand das war für mich ganz, 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 ganz groß. Ich fand das so mitreißend. Und abgesehen davon, ich fand es so großartig, wie ich finde den ersten Fluch der Karibik extrem toll und wie aus Teil 2 und 3 so ein großer Film gemacht wurde. Das fand ich ganz, ganz toll. Und wie der Film es einfach schafft, der Teil 2 endet dann mit so einem Cliffhanger, möchte ich ja nicht spoilern, falls es jemand Leute gibt, die das noch nicht gesehen haben. Und Teil 3 ich kann verstehen, wenn man Teil 3 überhaupt nicht mag, weil der halt, der ist ja irgendwie fast 3 Stunden lang oder sogar über 3 Stunden. War damals ja auch, gilt ja immer noch als einer der teuersten Filme, die jemals gemacht wurden. Das sieht man dem auch an. Und also es ist wirklich ganz, ganz großartig, fand ich, wie die ganzen, also es waren immer ganz verschiedene kleine Geschichten, die aber zu einem großen Film gemacht wurden. Und die ganzen Nebenplots, die der Film aufmacht, das kann man als Überfrachtung sehen. Aber mir hat jede Handlung irgendwie Spaß gemacht. Sei es, dass sie Jack Sparrow da aus diesen aus dieser Hölle da retten, wo die Krabben sind, oder was auch immer. Es ist einfach, ich find den zweiten tatsächlich ein bisschen schwächer. Ich finde Teil 3 wirklich ganz, ganz großes Blockbuster-Kino irgendwie. Und für sowas gehe ich halt auch ins Kino, für richtig fette Bilder, richtig fette Action. Und das Fluch der Karibik 3 finde ich echt unterbewertet. Ich weiß nicht, wie du für den findest.
Ich muss sagen, ich fand die Serie richtig, richtig stark und etwas enttäuscht war ich echt beim vierten Teil, wo sie angekommen sind. Das hätten sie sich sparen
Ja,
sollen, in
finde ich
meinen Augen.
auch.
Weil,
Finde
wie du
ich
schon
auch.
sagst, das stimmt schon. Die haben mit Teil 1, 2 und 3, die haben eine so riesengroße, epische Story geschaffen, dass es in sich einfach ein super geiles Ding ist. Und warum macht man da dann noch einen vierten Teil? Also, das habe ich halt auch ehrlich gesagt nicht so
Fünften gibt's
richtig
auch.
verstanden. Stimmt, den fünften haben sie ja auch noch gemacht. Aber ein sechster kommt ja auch noch.
Ja, es soll ein Reboot kommen.
Ja, aber Reboot ist
Das
auch wieder
Lust.
doof, weil ohne Johnny Depp und mit Johnny Depp wissen wir ja, ich habe noch ein bisschen Angst, wenn es um fantastische Tierwesen geht. Da wird ja Johnny Depp gerade getauscht, weil er ist ja sehr unumgänglich, wenn es ums Sets geht. Also er ist ja über weite Teile scheinbar nicht mehr tragbar. Wobei ich ihn in seinen Rollen halt immer so genial finde. Und gerade Fluch der Karibik, ohne Jack Sparrow von Johnny Depp gespielt, na, tut mir leid, das kann nicht funktionieren. Das ist einfach, wenn ein Schauspieler, ein Charakter so eine Rolle geprägt hat. Also, da halte ich von Reboots echt nicht viel, weil das lebt. Das ist wie, als wenn sie bei Iron Man anfangen, Robert Downey Jr. rebooten. Das geht nicht.
Oder Indiana Jones.
Oder
Wenn
Indiana
man jetzt auch
Jones. Das
beim
ist
Abenteuer-Genre bleibt, ne?
gut, wenn es Chris Pratt macht, dann gebe ich dem eine Chance. Aber sonst kann es nur Harrison Ford sein.
Ja, genau, den habe ich noch auf der Liste. Ich finde gerade der dritte Teil und auch der zweite, das sind halt auch Filme, die in deinem Heimkino richtig ballern würden.
Ja, die machen richtig Spaß. Also ich habe nicht umsonst die Box in meinem Regal stehen. Deswegen der vierte Teil ist da fälschlicherweise noch drin. Ich habe die Quadrologie gekauft. Kann ja mal passieren.
Das Lustige ist ja, dass der vierte sogar teurer war als der dritte Teil, ne?
Ja, aber Geld macht nicht alles. Also ich erinnere mich gerade, wenn es um Budgets geht, ist das, glaube ich, Paradebeispiel Disney mit John Carter. So, wo man gesagt hatte, Avatar war gestern, wir stellen alles in den Schatten, wir machen alles größer, besser und dann kam dann guter Film raus, aber mit einer Erwartungshaltung, die kein Film dieser Welt je hätte erfüllen können. Also, das Budget ist halt nicht immer alles. Und dann gibt es so kleine Produktionen, siehe London Has Fallen. Das Budget wird immer kleiner oder Angel Has Fallen und da kommen gute Filme bei raus. Oder Expendables, das war ja wirklich, naja, die waren ja wirklich vom Budget alle sehr überschaubar, die Filme, und da kommen geile Filme bei raus. Also es kommt halt oft auf das Schauspielerische an, auf die Story, die man erzählt und die Bilder, die man zeigt. Natürlich gibt es immer Großbildkino-Action, das macht auch Spaß, aber das ist bei Weitem halt nicht alles.
Alles klar, dein nächster Film.
So, dann kommen wir zu meiner Nummer 1 der Filmfortsetzung und jetzt werden wahrscheinlich ziemlich viele Leute so ein bisschen in Schmunzeln und Lächeln kommen, weil ich bin ja ein ganz großer Disney-Fan. Und
Jetzt
als
kommt's.
Disney-Fan muss ich natürlich den Hut ziehen. Der zweitbeste Disney-Film, den es je gegeben hat, ist auch meine persönliche Fortsetzung, weil der beste Film hat noch keine Fortsetzung. Und zwar ist die Fortsetzung, von der ich jetzt spreche, ich hole gleich ein bisschen aus. Und zwar die Fortsetzung, von der ich spreche, ist tatsächlich Eiskönigin, der zweite Teil. Weil ich muss sagen, der erste Teil damals, das Franchise ist ja riesig geworden. Das hat ja Disney selber auch nicht kommen sehen, was man da für ein Franchise schafft. Und der erste Teil von Eiskönigin ist wirklich ein guter Film um die Story der Schwestern, muss man ja dazu sagen. Und das ist an sich schon ganz toll gewesen. Aber an sich ist es halt immer so, gerade viele Liedpassagen im ersten Teil, die wirken halt in meinen Augen ein bisschen aufgesetzt und austauschbar. Das heißt, man hätte hier und da so ein paar Szenen rausschneiden können und der Film hätte immer noch funktioniert. Und das ist halt das, was beim ersten Teil, dieses typische Musical-mäßige von Disney, was ich immer so ein bisschen abgenutzt finde. Und Eiskönigin 2 hat es damals besser gemacht. Und zwar war das ja schon der zweite Lauf, weil der es am besten von allen Filmen hinbekommen hat oder schon vor Eiskönigin 2 besser gemacht hat, war ja Disneys Vaiana in meinen Augen. Aber der hat halt keine Fortsetzung, deswegen sagte ich ja, der beste von Disney ist für mich immer noch Vaiana. Und an Nummer
Oh,
2
krass,
kommt.
finde ich krass.
Und an Nummer 2 kommt für mich die Eiskönigin 2 und beide Filme haben halt etwas, was ich wirklich bahnbrechend finde. Und zwar, sie schaffen es, gerade auch musikalisch diese Lieder komplett durch den ganzen Film wie so einen roten Faden durchzuziehen. Und das ist einfach eine Situation, die ich so bisher weder davor noch danach irgendwo gesehen hatte. Und auch so ein bisschen, ja, eigentlich jetzt enttäuscht war, wo ich jetzt Raya und der letzte Drache beispielsweise gesehen habe, weil klar, der war ohne Gesang, das war klar. Aber irgendwo habe ich das schon so ein bisschen vermisst. Und wir Männer sind ja oft die, die sagen, okay, streich den Gesang raus, wir nehmen den Film. Aber bei Eiskönigin fand ich wirklich, und Vaiana, da gehörte das einfach dazu. Da hat das unglaublich viel von der Stimmung transportiert. Und gerade bei Eiskönigin 2, diese Aurora oder wie sie da heißt, mit diesen Tönen, das fängt ja direkt am Anfang an und zieht sich durch den ganzen Film. Und das Lied wird am Anfang mal so angesungen, dann ist es auch der Titelsong. Später, wo sie auf so einer Insel ist, mit dem Pferd übers Wasser reitet, da kommt das nochmal, also die Fortsetzung von diesem Liedteil. Und das fand ich einfach so bahnbrechend toll. Und was ich auch super finde tatsächlich, ist, dass er trotz FSK 0 Freigabe wirklich ein Abenteuer erzählt, wo ich auch erst gedacht hatte, Mensch, bei der Altersfreigabe, da erzählt der Film ja gar nichts mehr. Aber er hat es wirklich geschafft, er erzählt ein tolles Abenteuer. Dieser Gesang zieht sich komplett wie ein roter Faden durch. Und es macht halt einfach Spaß. Das Einzige, was bei Eiskönigin 2 wirklich für mich, naja, das i-Tüpfelchen zerschossen hat, ist Christophs Sololied. Ich muss jetzt mal für alle, die Eiskönigin geguckt haben, ganz ehrlich, was ist Disney denn hier passiert? Wir sehen Christoph, der mit so einem anderen Typen da im Wald ist, der kann auch mit Rentieren sprechen, die verstehen sich, dann gehen sie zusammen in den Wald, weil, Mensch, zwei Kerle, die mit Rentieren sprechen, fühlen sich im Wald halt mal ganz wohl. Dann ist der nächste Morgen, Anna muss aufbrechen und sagt, Mensch, wo ist denn Christoph? Ja, Christoph ist im Wald gegangen mit dem anderen Typen da, sagt sie, ja, schade, dass ich ihn nicht mehr treffe, dann muss ich jetzt halt los, weil, naja, die Zeit tickt hier, ich komme ja wieder, so nach dem Motto. Und dann geht sie halt los. Und dann kommt der Moment, wo Christoph merkt, oh, Anna ist gar nicht mehr da. Und was passiert dann? Dann kriegt Christoph seine Solonummer. Und Christoph singt hier allen Ernstes, dass er von Anna verlassen wurde, jetzt alleine ist. Und dann denkt man so immer nur, also okay, gesanglich ist das schon mal grenzwertig, finde ich. Aber gut, Stimmen und so ist ja alles Geschmackssache. Möchte ich jetzt gar nicht schlecht reden. Aber dann singt er darüber, dass er verlassen wurde, obwohl es so gesehen ja nur ein Missverständnis war. Mensch, sie wollte ihm Tschüss sagen, er war nicht da, dann zieht sie los. Die hatten noch keine Handys in der Zeit, ne? Smartphone ist bei Eiskönigin nicht. Und naja, dann ist sie halt losgegangen und er aufgrund dieses Missverständnisses trällert da sein Sololied, ich wurde verlassen und stehe jetzt hier allein im Wald. Also, und das Lied ist auch so eine dermaßen krasse Filmlänge, das hört auch irgendwie nicht auf. Und das ist einfach so, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ohne diese Szene würde ich sagen, Eiskönigin 2 ist der perfekte Film, besser geht's gar nicht. Aber diese Christoph-Szene, die gehört echt nicht rein. Ich habe den Film jetzt dreimal geguckt und ich habe diese Szene die letzten beiden Male knallhart übersprungen. Und dann ist der Film auch richtig geil.
Also würdest du empfehlen, ich habe den nämlich nicht gesehen, den zweiten.
Unbedingt. Also wenn du den ersten Teil geguckt hast und mit dem ersten Teil was anfangen konntest, im zweiten ist es auch
Boah.
schöner, weil es nicht mehr um die Schwestern-Story geht, sondern die Story öffnet sich ein bisschen, also ist für alle was dabei. Und weil der erste Teil war ja schon sehr eng. Das fand ich halt bei Vaiana beispielsweise schöner gelöst. Die Frauen haben Vaiana und die Leute haben dann Maui halt, ne? Den Gestaltenwandler und somit hat man so für junge Mädchen für alle was dabei. Und bei Eiskönigin ist man ja doch schon immer auf die Schwestern beschränkt. Und das Einzige, was wir männlichen Leute dann noch haben, ist Olaf. Aber Olaf ist auch schon sensationell, muss man auch ganz klar dazu sagen.
Okay, alles klar. Ich weiß aber, dass du auch schon mal über den geredet hast, als wir privat gesprochen haben, dass du den so gut findest, den zweiten.
Kann ich immer wieder bedenken empfehlen. Max, dein dritter Film.
Mein dritter Film und letzter Film für diesen Podcast. Also man muss sagen, Sequels, also Fortsetzungen sind oft halt so, dass es schneller, höher, weiter ist, ne? Immer einen draufsetzen. Der Film, den ich jetzt habe, der macht das nämlich auch. Ich fand damals, es handelt sich hier um Godzilla King of the Monsters oder King of Monsters. Ich fand damals, habe ich Godzilla 1 gesehen von 2014 und fand den wirklich so langweilig, weil da kommt vielleicht 10 Minuten Godzilla drin vor und sonst fokussiert er sich nur auf die Menschen.
Aber
Godzilla wurde
Vorsicht,
zu einem Mythos gemacht.
ich muss einmal einhaken, der allererste Godzilla-Film, in Anführungszeichen der erste, gut, von 2014, der Godzilla-Film war ja ein Reboot und ich muss dazu sagen, das ist ein sehr missverstandener Film, weil er ist unglaublich schlecht weggekommen, weil die Leute aber auch ihre Fernseher und Projektoren nicht richtig eingestellt haben, weil es passiert so unglaublich viel im Dunkeln, der Film ist viel zu dunkel, da brauchen wir nicht rumdiskutieren. Aber wenn man den vom Schwarzwert und von der Kontrastdurchzeichnung vernünftig einstellt, dann kann man da eine Menge rausholen und dann ist er deutlich besser, als wenn alles absumpft.
Aber ich fand den auch inhaltlich extrem lahm. Und jetzt, es geht ja nicht um den Film, es geht ja um die Fortsetzung. Und die Fortsetzung hat nämlich genau alles geboten, was ich mir erhofft habe von so einem Film. Und meine Fresse, also wir hatten gerade schon Flucht der Karibik 3, der richtig, richtig, visuell richtig reinknallt. Und Godzilla King of the Monsters wirklich, der schallert dich komplett weg visuell. Das ist wirklich so absolut fantastisch. Der ist ja von Michael Dougherty, das ist der Regisseur von Krampus. Und ich fand damals schon bei Krampus es beeindruckend, als der Krampus dann mal angepriesen wird. Und der hast du den gesehen, den Film?
Ja, also ich fand Krampus schon ganz cool, muss ich dazu sagen.
Wie, auch so ein schönes Horrormädchen. Eben. Ich find Krampus super. Und da fand ich nämlich, da hat Michael Dougherty schon gezeigt, dass er ein Gespür dafür hat, Monster zu inszenieren. Das fand ich bei Krampus nämlich schon richtig, richtig gut. Wie der da dann, ne, durch den Kamin und du hörst die Glocken klingeln und so. Und alles bahnt sich so richtig episch an. Und in Godzilla King of the Monsters hat er wirklich dieses Kaiju-Action-Kino zu 100% verstanden. Der Film ist optisch eine absolute Wucht. Ich fand auch tatsächlich die Story. Ich fand, das Drehbuch hat sich immer schön zur Monster-Action hingearbeitet. Und dadurch war der nie langweilig. Der hat natürlich seine bisschen klischeebehafteten Figuren, ja. Vor allem diese schwarze Macho-Lady da, die irgendwie ja in vielen Actionfilmen vorkommt. Aber wirklich, es ist wirklich ein absolut fantastischer Blockbuster, finde ich. Eine wirklich tolle Fortsetzung. Ich war wirklich, wirklich sehr beeindruckt. Und ich fand es so toll, wie der das geschafft hat, dass die Kamera auch immer so ist, dass das Monster halt so extrem massiv wirkt. Wir haben unglaublich epische Shots in dem Film von den Kaijus. Es ist wirklich richtig, richtig großes Kino, finde ich. Weiß nicht, wie findest du den Film?
Ich muss sagen, ich habe nach 2014 auch das Godzilla-Kapitel abgehakt. Ich fand, der 14er war schon interessant. Aber dann ist es irgendwie, ich habe immer so Pacific Rim im Hintergrund. Ja, die modernen Interpretationen, ja, das muss man nicht mögen. Aber ich fand Pacific Rim von den Bildern einfach so unglaublich krass beeindruckend. Dass ich irgendwie bei Godzilla da gar nicht wieder so auf dem Zettel hatte. Und ich muss dazu sagen, jetzt der neue, der ja jetzt bald kommt, ich bin ja so ein Heimkino-Fan, ich sitze die Filme ja eiskalt aus, bis sie dann ins Heimkino kommen. Und den werde ich mir sicherlich als meine erste UHD zulegen, um wirklich mal zu gucken, was bild- und tontechnisch so möglich ist. Und ich glaube, storytechnisch, inhaltlich, ist es dieses gewohnte Godzilla versus, was ist denn das, der aktuelle Godzilla versus?
Kong.
Kong, genau. Ist ja die Story dahinter und es ist eine epische Schlacht und ich erwarte so ein Popcorn-Kino dann dabei, also nichts zu Tiefes. Wenn er es noch schafft, so eine halbwegs plausible Story da noch irgendwo mitzuliefern, dann wäre ich mit dem Film auch schon soweit zufrieden.
Ja, ich finde aber auch wirklich die Handlung in King of Monsters gar nicht so dämlich. Also, der ist ja auch mit Vera Farmiga und die Figur von Vera Farmiga hat halt auch einen ganz guten Ansatz. Sie sagt halt hier, eigentlich müssen wir die Titanen alle, also es heißen Titanen im Film, warum auch immer, die müssen wir freilassen, um halt das Gleichgewicht auf der Erde wiederherzustellen und also halt nicht in die Natur eingreifen, so. Das finde ich eigentlich gar nicht so dumm. Ist natürlich ziemlich undurchdacht, weil wenn man die ganzen, dann gibt's halt ultra krass Chaos, wenn man alle freilässt. Aber vom Grundgedanken her finde ich das auch gar nicht so dämlich. Weißt du?
Ja, vom Grundgedanken, wir lassen alle großen Monster frei, um nicht in die Natur einzugreifen. Das klingt so ein bisschen so nach Jurassic Park, finde ich. So ein bisschen so, ja, wir züchten hier mal ein paar Dinos nach und wir lassen der Natur ihren freien Lauf, um die Menschheit zu schützen oder so. klingt schon ein bisschen konstruiert.
Ich finde aber den zum Beispiel King of Monsters als Sequel finde ich zum Beispiel deutlich intelligenter und smarter als den Jurassic World 2. Weil der war ja, zum Beispiel richtig bescheuert.
Also ich hatte meinen Spaß mit den Jurassic World Filmen, wobei
ich auch, aber er ist halt bekloppt.
Ja, stimmt. Also bei Jurassic Park muss man ganz klar dazu sagen, der erste ist ein Meilenstein und der Jurassic World, ich fand den ersten aber auch super, aber der erste hat auch wieder, also Jurassic World hat ja das geschafft, was der erste Teil auch wieder hatte. Er schafft halt diesen Reboot irgendwo und das ist halt so, das fand ich halt echt toll. Ja, und die Fortsetzungen, dann geht's halt immer wieder munter weiter, wie man das halt kennt, aber dass Jurassic Park ja durchaus nur, oder Jurassic World ja nur unter Jurassic World oder Park gibt, finde ich das aber auch in Ordnung, weil das Thema lutscht sich halt nicht aus. Man freut sich immer wieder, wenn sie einen Dinosaurierfilm machen. Und dann bin ich auch immer wieder dabei und bin auch irgendwie immer zufrieden am Ende des Films da rausgegangen. Ja, der eine ist episch toll, der andere ist okay, aber Spaß haben die alle gemacht.
Ja, es ist so witzig, dass ich jetzt zwei Blockbuster auf der Liste hatte. Na gut. Das waren unsere Fortsetzungen, die wir für gut empfunden haben. Florian, möchtest du noch irgendwas sagen?
Ja, ich sag mal, bei den Fortsetzungen finde ich immer der Punkt, ich habe mich jetzt auch bewusst für die klassischen Fortsetzungen, in Anführungszeichen klassischen Fortsetzungen entschieden, weil natürlich gibt es noch andere Fortsetzungen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Marvel-Filmreihe beispielsweise von den Superhelden oder ein Herr der Ringe, sowas in der Richtung, aber das war mir jetzt ehrlich gesagt auch zu plump, weil klar, das sind so epische Fortsetzungen, wobei ich finde auch, das sind Filme, die leben nicht von einer Fortsetzung, das sind Filme, die leben halt von dem Gesamtgefüge und deswegen fand ich die wirklich unglücklich rauszunehmen und deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich Terminator 5 überhaupt da rausgreifen darf, weil der ja im Grunde genau das macht, was ich gerade sage und zwar erlebt, im Grunde ist der fünfte Teil nur so gut, weil es die anderen vier gegeben hat. Wenn der fünfte Teil der erste gewesen wäre oder der zweite gewesen wäre, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, ich nehme eine andere Fortsetzung.
Alles klar. Ja, das ist, wie gesagt, wir haben halt auch wirklich nicht die Standard, also wenn man jetzt von den besten Sequels redet, dann redet man meistens hier Terminator 2, Aliens, Der Pate 2, Indiana Jones 3 und Empire Strikes Back, würde ich sagen. Das sind so die besten, oder The Dark Knight noch.
Stimmt, die Dark Knight-Reihe war auch richtig stark, stimmt.
Oder Tanz der Teufel 2 oder so. Also es ist, aber jetzt haben wir hier mal eine Liste, die sehr subjektiv war. Und da waren ja jetzt auch gerade auch von deiner Seite Filme dabei, die, oder auch von mir, die jetzt vielleicht, die man sich jetzt ohne unseren Kommentar nicht unbedingt hätte angeguckt.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel Terminator 5.
Ich hab ihn geguckt. Ich hab ihn auch in meiner Sammlung.
Ja, aber ich meine es. Als Zuhörer.
Nein, ich weiß, was du meinst. Und ich denke aber auch gerade die Subjektivität an der Liste, es ist ja bei Filmgeschmäckern ja immer so, es kommt auch manchmal ein bisschen auf Tagesperformance an. Ich finde zum Beispiel Zombieland, ich habe den zweimal geguckt, ich fand ihn einmal gut und einmal scheiße. Also obwohl das der gleiche Film war. Es ist ja manchmal auch immer Tagesperformance, die man mitbringt, wie man gerade selber so drauf und gelaunt ist. Aber ich finde gerade die Subjektivität so einer Filmliste, die macht's ja auch aus. Und das Schöne auf so einer Filmliste ist, man nimmt ja Filme, also ganz ehrlich, Beispiel Eiskönigin 2, das ist immer, wenn ich den Film reinschmeiße, das ist wie ein kleiner Kurzurlaub. Man geht echt in seine Zeitkapsel, man ist in diesem Film und danach bin ich wesentlich entspannter. Ich bin richtig glücklich und zufrieden am Ende vom Film. Und das ist einfach das, was so ein Film für mich ausmacht. Und das schafft er auch wirklich jedes Mal. Ich habe ihn jetzt dreimal geguckt. Er hat es dreimal geschafft, mir so ein Urlaubsfeeling, ein Erholungsfeeling zu vermitteln. Ja, das ist doch super. Was kann ich mir denn mehr wünschen?
Klingt super, ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Schaut gerne bei Grimms Heimkino vorbei. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Und dann würde ich sagen, bis das nächste Mal bei das Filmcafé.